Das Thema der heutigen Predigt ist Manasse, das ist also Menasche, Manasse, wenn die Finsternis zum Licht wird. Es geht nicht um den Sohn Jakobs, sondern um den Sohn Hiskias. Dann lasst uns mal als erstes schauen, was wird über Hiskia, seinem Vater, gesagt. In 2. Chronik 29, 1-2 steht geschrieben, Hiskia wurde König, als er 25 Jahre alt war, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, die Tochter Seharias, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Und weiter steht in 2. Chronik 32, 33, dann zum Ende seines Lebens, und Hiskia legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei dem Aufgang zu den Gräbern der Söhne Davids, und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem erwiesen ihm Ehre bei seinem Tod, und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stelle. Also wir können zunächst mal feststellen, dass Manasse einen extrem gläubigen Vater hatte. Über Hiskia steht nämlich sogar geschrieben, dass er den Herrn mehr vertraute als jeder König, der vor ihm in Jerusalem war. Und das auch, was wir heute beim Abendmahl nicht gehört haben, Hiskia war derjenige, der von dem König von Assyrien gerettet wurde, weil er halt ganz auf den Herrn vertraut hat, obwohl es menschlich gesehen unmöglich war, dass er vor dem König von Assyrien bewahrt werden konnte. Und selbst also in der Geschichtsschreibung kann man lesen, dass der König von Assyrien gesagt hat, ich habe Hiskia wie einen Vogel im Käfig in Jerusalem eingesperrt. Was das heißen soll natürlich, das war assyrische Propaganda, heißt, ich konnte Jerusalem nicht erobern, er war in Jerusalem und ich konnte da nicht reinkommen. Ne? Also das heißt, also auch weltlich wird bestätigt, dass Hiskia vor den Königen von Assyrien bewahrt wurde und die keine Chance hatten, ihn zu vernichten. Und mit diesem gläubigen Vater aufgewachsen, und sehen wir jetzt, dass Manasse sehr früh König wurde. In 2. Chronik 33, 1-2 steht geschrieben, 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. 55 Jahre ist die längste Regierungszeit, die überhaupt ein König von Israel oder Juda hatte, sogar länger als David. Und das heißt also, dieser ganz üble König, wie wir gleich sehen werden, der hat die allerlängste Regierungszeit überhaupt gehabt. Und Manasse verlässt also den Weg seines Vaters Hiskia und wendet sich heidnischen Religionen zu. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber wenn er mit 12 Jahren König wurde, heißt das schon, dass er sehr wahrscheinlich also schon einiges von seinem Vater als Kind mitbekommen hat, nicht? Wir können in Vers 3 aus 2. Chronik 33 lesen. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia niedergerissen hatte, und errichtete Altäre für die Baalim und machte Ascherin und warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Also Manasse wusste ja durch seinen Vater, können wir lesen, dass die falschen Religionen vernichtet werden mussten und in Israel keinen Platz hatten. Und man kann hier also jetzt das Verhalten, was Manasse macht, als eine Art religiösen Amoklauf bezeichnen, habe ich mal formuliert, so nicht. Er fängt also an, genau die Dinge zu machen, die man eigentlich nicht machen darf nach der Bibel. Genau das Gegenteil, so als ob er völlig amoklaufen würde, religiös gesehen. Und wir wissen jetzt nicht, warum ist das so? Ne? Wenn man das diesen gläubigen König hatte, diesen gläubigen Vater hatte, König Hiskia, warum ist das so, dass er so handelt? Also hier sind einige Dinge in Rot jetzt aufgeschrieben, die der Grund sein könnten. Eventuell hatte er vielleicht ein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater und wollte sich nach dessen Tod an diesen rächen. Einige Leute haben vielleicht einen christlichen Vater, der ihnen nicht gefällt, weil er auch Schwächen hat, Fehler hat. Hiskia hatte auch Fehler, der war zum Beispiel relativ den Babylonern gegenüber offen und hat erzählt, ja guck mal, ich habe das hier alles, diesen Reichtum, und das hat der Herr auch nicht gut. Also auch Hiskia hatte Fehler, obwohl er den Herrn mehr vertraut hat als jeder andere König vor und nach ihm. Dann könnte auch der Grund vielleicht sein, dass seine Mutter sich heidnischen Religionen zugewandt hatte, nicht? Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, dass es wichtig ist, dass wir einen gläubigen Ehepartner heiraten, nicht, dass der eine den negativ beeinflusst, die Kinder, und in den Abgrund zieht. Oder hatte der vielleicht falsche Freunde und einen schlechten Umgang? Ich glaube auch in der Bibel steht geschrieben, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, im Buch Sprüche. Also, oder war es vielleicht so, empfand er den Aufruf, heilig zu wandeln, den der biblische Glaube mit sich bringt, als einengend und belastend. Dass er im Grunde genommen die heutige Gesellschaft, die so in den 70ern oder 60ern angefangen hat, sich von Gott zu distanzieren und von der Bibel zu entfernen, weil die meinten so, wenn wir die Bibel also als unsere Autorität annehmen, werden wir ja immer in unserem Gewissen verklagt. Nicht? Das ist eine Belastung für einen, wenn man den Ansprüchen Gottes nicht entspricht und man immer wieder sich selber anklagen muss und immer wieder reinigen muss und immer wieder darüber nachdenken muss, was habe ich falsch gemacht. Und das wollte die deutsche Gesellschaft und auch allgemein die europäischen Völker und auch zunehmend die USA und so natürlich ablegen und haben sich dann vom Glauben entfernt. Vielleicht war das der Grund, dass Manasse der ja sehr jung König hat und dem die ganze Welt offen stand, gesagt hat, nee, das möchte ich nicht haben, diese ja, Bürde auf meinem Rücken, dass ich heilig und gerecht sein muss. Wir können dann weiterlesen in Vers 4 bis 5. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein für ewig. Und er baute für das ganze Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen des Hauses des Herrn. Und was wir jetzt also hier sehen, ist der erste Schritt von Manasse, war gewesen, dass er sich überhaupt erstmal anderen Göttern zuwendet. Und der zweite Schritt, ich habe es als Eskalationsspirale der Gottlosigkeit hier bezeichnet, ist jetzt, dass er nicht nur sich anderen Göttern zuwendet, sondern dass auch noch den Platz, den der Herr gebührt, nämlich der Tempel, auch noch versucht, mit seinen Göttern zu füllen und den Herrn komplett zu verdrängen. Nicht? Erstmal vielleicht gibt es Leute, die wenden sich dem Buddhismus zu und dann versuchen sie, den Herrn komplett aus ihrem Leben zu verdrängen und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben und auch von seinem Platz verdrängen. Wir sehen ja oft auch, dass Menschen aggressiv manchmal sogar reagieren, wenn man ihnen vom Wort Gottes erzählt. Die versuchen das auch zu verdrängen, das Wort Gottes aus ihrem Leben. In 33,6 können wir dann weiterlesen. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Himnon und er trieb Zauberei und Beschwörung und Magie und ließ sich mit Totengeistern und Wahrsagergeistern ein. Er tat viel, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zum Zorn zu reizen. Also er hat wirklich alles gemacht, was man tun konnte hier an Okkultismus und so, ne? Ich habe jetzt hier geschrieben, der dritte Schritt in der Eskalationsspirale der Gottlosigkeit ist dann offene Feindschaft zu Gott. Also Nummer 1, ich wende mich anderen Religionen zu. Nummer 2, ich versuche den Herrn aus meinem Leben wegzuhaben. Aber das funktioniert nicht. Auch wir sehen ja auch in Deutschland und so, die Menschen, die können den Herrn nicht ganz aus ihrem Leben verdrängen. Der Herr wird immer da sein, ja, auch wenn sie ihn nicht in ihrem Leben haben wollen. Und dann kommt der Schritt 3, man fängt an, offen feindlich gegen Gott zu sein. Ganz oft ist es auch so bei Leuten, die aus gläubigen Familien kommen oder Menschen, die selber mal eine Zeit lang in die Kirche gegangen sind, aber nicht echt bekehrt wurden, die verfallen dann, wenn sie gehen, nicht einfach in Apathie und sagen, ach ja, vielleicht zwar, vielleicht nicht, sondern sind richtig feindlich dem christlichen Glauben oft gegenüber. Und ja, man sieht hier also, dass in Manasse sich den allertiefsten Okkultismus zugewandt hat und eine solche Abwendung vom Herrn, dass man sich vom Herrn richtig abwendet, dass man einem Feind Gottes richtig wird und dass man sich dem Okkultismus zuwendet, hat immer Folgen für den Charakter eines Menschen. Ein Feind Gottes kann kein guter Mensch sein. Er kann es den Leuten höchstens eine Zeit lang vorspielen. Wir haben bei Judas zum Beispiel gesehen, da wussten die Apostel gar nicht, dass das der Verräter sein würde. Als Jesus gesagt hat, einer wird mich verraten, haben die gesagt, hä, bin ich das? Ja, der hat nicht gesagt, achso, ja, der Judas, der ist ja sowieso so ein komischer Typ hier. Also, man kann vielleicht den Leuten vorspielen, ein guter moralischer Mensch zu sein, aber man wird es niemals sein, wenn man sich so dem Okkultismus und dem Bösen zuwendet. Und bei Manasse ist jetzt die Zuwendung zu diesen okkulten Lehren, zu der falschen Religion am Ende auch daran geendet, dass er seine eigenen Kinder ermordet hat. Und das ist, was auch wir in Deutschland mit Abtreibung natürlich haben, wo auch die eigenen Kinder ermordet werden, weil man sich einer neuen Philosophie, dem Feminismus und so zugewandt hat. Und das heißt, wenn man sich von Gott entfernt, dann besteht immer das Risiko, dass solche schlimmen Mordtaten am Ende dabei rauskommen. Und jetzt sehen wir auch hier, obwohl erwähnt wird, dass Manasse tat, was böse war in den Augen des Herrn, das haben mir viele Könige getan, aber bei ihm steht noch geschrieben, um dem Herrn zum Zorn zu reizen. Also ganz bewusst im Kampf gegen Gott, um Gott zu provozieren, um Gott zornig zu machen, wird nicht erwähnt, dass Manasse direkt den Satan angebetet hat. Das war also kein, in dem Sinne, wie man heute versteht, Satanist, wie es ja auch ein paar Leute gibt. Und der Grund ist natürlich einfach, Manasse wollte maximale Opposition zu Gott haben, aber er wusste, eine direkte Anbetung des Satans ist schlicht nicht notwendig. Ne? Da das Anbeten falscher Götter und das Folgen antibiblischer Lehren oder Ideologien ohnehin Dienst am Satan ist. Also wenn jemand radikaler Kommunist ist mit den ganzen Lehren von Karl Marx wie in der Sowjetunion, sehen wir, das sind ohnehin Satanisten in Praxis gewesen. Die haben auch die Christen getötet und verfolgt und umgebracht. Wenn jemand radikaler Islamist ist, der, sag ich mal, unbedingt die Bibel auslöschen will, das ist auch ein Satanist am Ende, nicht? Man muss nicht extra sich als Satanisten bezeichnen, um wirklich ein Knecht des Satans zu sein und seinen Dienst zu vollrichten. Genauso wie Manasse einfach hier die falschen Götzen angebetet hat, denn hinter diesen falschen Göttern stehen ja ohnehin Dämonen, wie uns in Korinther gelehrt wird, und hinter den Dämonen am Ende ihr Fürst, der Satan, nicht? Dann können wir weiterlesen, die Verse 7 bis 8. Und er stellte das Götterbild des Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus des Herrn, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomon gesagt hatte: In diesem Haus und in Jerusalem, das ich allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen für ewig niederlegen. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land weichen lassen, das ich ihren Vätern bestimmt habe, wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, nach dem ganzen Gesetz und den Ordnungen und den Rechtsbestimmungen durch Mose. Und 9 sehen wir nun: Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun, als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgetilgt hatte. Und das ist jetzt der vierte Schritt der Eskalationsspirale der Gottlosigkeit. Manasse hat jetzt nicht mehr einfach nur selber Okkultismus betrieben und falschen Göttern geopfert und ist denen gefolgt, sondern hat nicht nur selber seine eigenen Kinder ermordet für diese falschen Götter, sondern hat auch noch andere Menschen dazu verführt, sogar noch mehr Böses zu tun als die Nationen, die vor den Söhnen Israels ausgetilgt wurden. Einige der Sünden der Leute, die vor Israel ausgetilgt wurden, können wir im Gesetz von Mose lesen. Die haben Sex mit Tieren gehabt zum Beispiel. Und sie haben noch mehr Böses hier getan. Die haben dort Mordtaten begangen, Inzest gehabt. Das waren richtig widerwärtige Völker, die ausgerottet werden mussten, die vor Israel dort gelebt hatten. Und diese Kinder Israel haben hier sogar noch mehr Böses gemacht, steht in der Bibel geschrieben, als die Völker vorher. Und dazu hat Manasse die verleitet, ja? Also wir sehen auch, gottlose Menschen können, wenn sie in Feindschaft zu Gott treten, nicht mehr ertragen, dass andere Menschen nicht auch in Gottlosigkeit leben. Hier steht, habe ich geschrieben, die Sünde ist wie eine Infektionskrankheit. Wenn wir beginnen, nicht mehr gegen sie anzukämpfen und sie zu verurteilen, infizieren wir andere mit ihr. Durch öffentliche Legitimierung unserer Sünden verstärken wir die Ansteckungsgefahr, die von uns ausgeht, auch noch zusätzlich. Und als König Manasse durch den Einfluss, den er auf das Volk hatte, also als König, ne, ist er gewissermaßen zu einem Superspreader geworden, wie man das in der Virologie sagen würde, wie wir ja die letzten Jahre reichlich mitbekommen haben. Es ist ein Unterschied, ob jetzt ein einzelner Mensch, der für sich alleine irgendwo in einem Haus abgeschieden lebt, ein großer Sünder ist, oder ob das vielleicht der König oder Anführer einer Nation ist, aber auch natürlich als Eltern. Nicht? Wenn wir als Eltern sündhaft sind, werden wir unsere Kinder damit anstecken. Und das ist also wichtig, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind. Überall sind wir ein Zeugnis, ein Licht für die Menschen, auch auf der Arbeit und für unsere Eltern, für unsere Kinder. Und ja, wenn wir es nicht recht benehmen, dann infizieren wir andere Leute mit unseren Sünden. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht drauf. Da ließ der Herr die Heerobersten des Königs von Assur über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen, banden ihn mit Ehren, Fesseln und führten ihn nach Babel. Also zunächst gab Gott Manasse und seinem Volk die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sie taten, damit sie umkehren konnten, indem er zu ihnen sprach. Und da hat er auch die Propheten geschickt zu Zeiten von Manasse und hat zu denen noch einmal extra gesprochen, zusätzlich zu dem Wort, was er ihnen schon gegeben hatte durch Mose. Und das war bereits eine große Gnade, die Gott den Manasse und dem Volk Israel gegeben hat. Denn an sich hätte Gott das ja gar nicht machen brauchen. Er hätte auch einfach sagen können: Ja, ihr habt das Gesetz Mose gehabt, ihr habt dagegen verstoßen, jetzt tragt ihr das Gericht darüber, was ihr getan habt, tragt die Konsequenzen eures Handelns. Aber Gott hat denen noch einen Zwischenschritt gegeben, hat nochmal gesagt: Okay, die haben jetzt dagegen verstoßen, das sind furchtbare Sünder, und ich werde denen trotzdem nochmal Propheten schicken, ich gebe denen nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sie tun, damit die umkehren können. Und trotzdem haben die das abgelehnt, haben Nein gesagt, haben die Gnade Gottes verworfen und haben dann am Ende dann auch die Konsequenzen ihres Handels zu spüren bekommen. Da ist der König von Assur gekommen und hat die in die Gefangenschaft geführt, und auch König Manasse wurde dann in eisernen Fesseln gefangen nach Babylon geführt. Es ist natürlich ein Sinnbild auch für die Menschen, wenn Menschen sich heute im geistlichen Sinne auf das Reich des Satans, im Okkultismus, in Zauberei, in Wahrsagerei oder sowas einlassen, und Gott warnt die, dass man das nicht darf, dann kann sein, dass Gott den Schutz von einem wegnimmt und dass dann der Satan einen auch mit ehernen Fesseln fesselt. Und dann haben wir das, was im Neuen Testament oft berichtet wird, auch, dass Menschen mit Dämonen besessen sind. Und dann ist man richtig im Gefängnis in Assyrien, quasi geistlich gesehen, nicht? Dann ist man richtig vom Satan gefesselt und ist mit Dämonen besessen. Und das kann passieren, und das ist eine Warnung, die wir hier sehen müssen, wenn wir das Wort Gottes und seine Warnungen nicht ernst nehmen. Das kann passieren, nicht für gläubige Christen, nicht für wiedergeborene Christen, weil der Heilige Geist in ihnen lebt, die können andere Gerichte bekommen, aber für alle Menschen, die nicht bekehrt sind, die dürfen sich nicht mit Zauberei oder so beschäftigen, wenn sie nicht vom Teufel besessen gemacht werden können. Denn wenn auch Ungläubige sich weg und fernhalten von solchen okkulten Dingen, haben sie einen gewissen Schutz, dass der Teufel sie nicht zu einem Besessenen macht. Aber wenn sie freiwillig zu ihm hinkommen, ja, dann haben sie auch keinen Schutz mehr. Und dann sehen wir hier in Vers 33, also Kapitel 33, Vers 12 von 2. Chronik: Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Ich denke mal, Manasse wird sich in der Zeit so gefragt haben, als er dann in Assyrien war, in dem Gefängnis, irgendwo vielleicht in den Kerkern, Dunkelheit und Finsternis, hat er wahrscheinlich so gedacht, so, was soll das Ganze eigentlich? Also, warum habe ich überhaupt gegen Gott gekämpft? Ja? Ich bin König von Juda gewesen, wird er wahrscheinlich gedacht haben. So, er war König von Juda, nicht? Er hatte ein Reich regiert, wo er erlebt hatte, oder zumindest von seinem Vater gehört hatte, ob er schon geboren war, als die Assyrer angegriffen waren, wissen wir nicht. Aber zumindest hat er von seinem Vater direkt gehört, aus erster Hand, ja, dass dieses riesige Weltreich Assyrien damals gekommen ist, um Jerusalem zu zerstören, um Israel, also Juda zu erobern, den Rest, der noch von Israel übrig war da. Und dass der Herr das Reich beschirmt hat, dass der Herr nicht zugelassen hat, dass diese Weltmacht Assyrien seinen Vater etwas antun konnte, Jerusalem etwas antun konnte. Und Manasse hätte ja eigentlich, wenn er dem Wegen Hiskias gefolgt wäre, den gleichen Schutz genießen können. Aber der hat sich dazu entschieden, anders als sein Vater Hiskia, dem Bösen nachzufolgen und war jetzt irgendwo in Assyrien, also von Assyrien weggeführt, in Babel, was damals zum Reich von Assyrien gehörte, in Ketten gefangen. Und er hatte seine eigene, also seinen eigenen Nachkommen, seine eigenen Kinder getötet, hat seinen Nachkommen ausgelöscht und hat noch dafür gesorgt, dass viele andere Menschen Leid und Unglück erfahren, hat die auch noch ins Verderben geführt, hat dafür gesorgt, dass viele von denen ihre eigenen Kinder getötet haben. Und am Ende muss man sich auch fragen, warum hat er es eigentlich gemacht? So, weil er sich wahrscheinlich auch gedacht, warum habe ich es eigentlich gemacht? Gott hat mir doch niemals etwas Böses getan, nicht? Der Herr hatte Manasse ja nie etwas Böses getan. Er hat ihn als Sohn eines Königs, sage ich mal, auf die Welt kommen lassen. Er war reich, er war König eines Reiches, nicht? Er war mächtig. Er konnte alles haben, was er wollte. Gott hat ihm alles gegeben, hier sogar schon auf der Erde, nicht nur im Himmel. Und trotzdem hat er sich so gegen den Herrn gestellt. Also, ich denke, Manasse hat sich gefragt, was habe ich da eigentlich gemacht? Und wir sehen in Vers 13 dann: Und betete zu ihm, also zu dem Herrn, und er ließ sich von ihm erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Und bei dem, was wir über Manasse gesehen haben, ne, da hätten wir bestimmt gedacht, so, der wird niemals gerettet werden. Also der ist ja ein richtiges Satanskind, ne? Der wird direkt in die Hölle kommen. Und tatsächlich war es so, am Ende hat der Manasse sich zum Herrn bekehrt, hat ihn angebeten, dass er ihm hilft. Und der Herr hat ihm nicht nur ewige Rettung geschenkt, sondern der Herr hat ihn sogar noch in seine Königsherrschaft zurückgeführt und zurück nach Jerusalem gebracht. Und da können wir sehen, auch wenn nach außen hin Menschen manchmal sehr, sehr böse sind, heißt das nicht, dass sie nicht die Chance haben, noch gerettet zu werden. Und natürlich ist es aber jetzt so, wenn wir das mal vergleichen: Hiskia war in Jerusalem, wurde von außen vom König von Assyrien bedroht, hatte Furcht, hat zum Herrn gefleht, und der Herr hat das Heer der Assyrer einfach ausgelöscht. Und der König von Assyrien musste in Schande davonziehen. Und Hiskia konnte die ganze Zeit in seinem Palast leben und konnte dort essen und hatte ein schönes Leben, hatte seine Familie um sich herum. Es war alles gut, er war immer noch der König. Das Einzige, was er erlebt hatte, war, dass er in seiner eigenen Heimatstadt eingeschlossen war eine Zeit lang. Das ist ein wesentlich besseres Schicksal als das, was Manasse erlitten hat, dass er in ehernen Ketten weggeführt wurde, dass all seine Kinder jetzt tot sind, dass oder ein Teil seiner Kinder tot sind, wir wissen nicht, wie viele er von seinen Kindern getötet hat. Seine Söhne vor allem hat er halt geopfert. Und es ist halt so, wir müssen noch entscheiden. Wollen wir lieber wie Hiskia sein und die ganze Zeit beim Herrn sein und nicht erst in so ein Gericht kommen? Oder wollen wir lieber wie Manasse sein und unseren eigenen Weg gehen und dann sehr viel Leid erfahren, damit wir am Ende vielleicht noch in unserer Not zum Herrn zurück angekrochen kommen? Ich denke, Hiskia hatte auf jeden Fall das bessere Leben von den beiden gehabt und auf jeden Fall das angenehmere Leben von den beiden und hat auch nicht so viel Leid und Unglück verursacht auf der Welt. Wir können jetzt also sehen, nachdem Manasse tatsächlich vor dem Herrn wieder in seine Königsherrschaft in Jerusalem eingesetzt wurde, in Vers 14 von Kapitel 33 der 2. Chronik steht geschrieben: Und danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids westlich von Gihon im Tal und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht. und umschloss den Ophel und er baute sie sehr hoch. Und er legte Heeroberste in alle befestigte Städte Judas und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte. Und er warf sie vor die Stadt hinaus. Also wir sehen als erstes, ne, nach der tragischen Gefangenschaft, die er hatte, oder den traumatischen Erlebnissen, die er da wahrscheinlich gemacht haben wird in der Gefangenschaft, weil man wird ja nicht einfach so, die sind nicht einfach gekommen, wie die Polizei heutzutage haben ihn in Ketten weggeführt. Ne? Die werden gekommen sein, die Heere von Assyrien haben die Stadt erobert, haben die Leute abgeschlachtet, haben seine Familie vielleicht teilweise auch getötet, haben ihn in Ketten weggeführt und das wird ein traumatisches Erlebnis gewesen sein für ihn. Hat er den Wunsch, dass sein Reich bestmöglich nach allem, was Menschen tun können, erstmal geschützt ist. Aber nachdem sich Manasse bekehrt hat, hat er hier auch erkannt, dass ohne den Herrn auch die größten Mauern nicht schützen können. Das ist auch in unserem Leben natürlich so, nicht? Wir können so viel Geld haben, wie wir wollen, aber wenn der Herr nicht bei uns ist, dann werden wir am Ende trotzdem niederfallen können. So wie geschrieben steht, in Psalm steht geschrieben, wo der Herr die Stadt nicht bewacht, da wachen die Wachleute vergebens. Und wo der Herr das Haus nicht erbaut, da bauen die Bauarbeiter vergebens. Und also hat er nicht nur sich darum gekümmert, dass er nach menschlichen Maßstäben, was sicherlich auch richtig war, so gut wie möglich sein Volk geschützt hat, sondern er hat auch geistlich sein Volk nun geschützt, indem er nämlich sein eigenes Heim gereinigt hat, also sein Reich. Ne? So auch bei uns, wir können zu Hause, sag ich mal, einen AK-47 liegen haben, um unsere Familie zu schützen, aber wenn wir nebenbei noch Götzen in unserem Haus liegen haben, dann werden wir keinen Schutz vor dem Bösen haben. Dann kann der Herr auch das Böse über uns kommen lassen. Aber wenn wir uns befreien von dem Bösen, dann können wir uns sicher sein, dass auch der Herr bei uns ist. Nicht? Und das ist eben so, dass er neben diesen Mauern, die er hat gebaut, auch alle Götzen, alles rausgeschmissen hat, was heidnisch und okkult war. Und kann man sich fragen, wie viel Geld, wie viel Mühe und Lebenszeit mag er in die Götter, in die Altäre, in die Götzen, Opfer, in die magischen Praktiken und dergleichen gesteckt haben in seinem Leben. Am Ende waren all diese Dinge nutzlos und hatten ihm nur Leid gebracht und ihn dazu verleitet, seine eigenen Kinder zu töten. Das heißt also, wie viel Zeit investieren wir manchmal für Dinge, die eigentlich unnütz sind, die vielleicht sogar schädlich sind hier. Ich meine, das ist ja teuer gewesen, diese Götzenbilder sind aus Gold. Der hätte ja auch was Richtiges damit machen können mit dem Gold. Er hätte seine Zeit sinnvoll nutzen können. Er hätte einfach mehr aus seinem Leben machen können. Aber das hat er nicht. Und am Ende hatte er sogar die Konsequenzen seiner Sünde, denn die Kinder, die tot waren, die hat er ja nicht wieder zum Leben erweckt hier auf der Erde. Nicht? Im Himmel sind die sicherlich die Kinder, sind gerettet worden, weil es kleine Kinder waren, die gestorben sind. Aber hier auf der Erde hat Manasse seine Kinder nie mehr wiedergesehen. Er hat niemals gesehen, wie seine Kinder aufgewachsen sind. Und diese Konsequenzen, dass er seine Zeit, sein Leben, sein Geld verschwendet hat und seine Kinder niemals wiedersehen wird, bis er im Himmel ist, also hier auf der Erde hat er sie niemals wieder gesehen, das wurde nicht mehr rückgängig gemacht. Und das hätte noch viel mehr aus seinem Leben, hätte Manasse machen können, wenn er dem Herrn von Anfang an gefolgt wäre und hätte nicht so viel Zeit dem Gottlosen verschwendet. Aber wir sehen, und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte ihm Heilsopfer und Dankopfer und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Also hier sehen wir nochmal, dass Manasse sich auch wirklich bekehrt hatte und dem biblischen Glauben nun folgte und er hat auch jetzt angefangen quasi zu zeugen oder seinen Einfluss als König nun zu nutzen, damit er die Menschen zum Herrn führt und nicht mehr zur Finsternis führt. Und während die Menschen ihm einst zum Bösen gefolgt waren, hat er jetzt versucht, die wieder zurückzubringen auf den rechten Weg und wieder zum Herrn zu führen. Und wir sehen jetzt, dass es also nur halbwegs gelungen. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch nur den Herrn, ihren Gott. Also das hat teilweise gelungen, das Volk wieder zurück zum Herrn zu führen, aber das Volk war sein Aufruf, dem Herrn zu dienen. Kann sein, dass sie es aus Überzeugung gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja stimmt, Manasse hat recht, er hat dieses, wie er das Evangelium vielleicht verkündigt hat, damals dieses Proto-Evangelium, nicht aus der Bibel, ja, der Herr ist der wahre Gott. Kann aber auch sein, dass einige ihn einfach nur gefolgt sind, weil er der König war und die natürlich nicht im Konflikt mit dem König stehen wollten und dann gesagt haben, okay, dann opfern wir halt nur noch dem Herrn. Ich denke, es wird beides gegeben haben. Es wird Menschen gegeben haben, die sich nach dem Zeugnis Manasses wirklich aufrichtig bekehrt haben und einige, die haben einfach gesagt, okay, der König sagt, wir sollen nur dem Herrn opfern, so wie wir früher den anderen Göttern geopfert haben, opfern wir jetzt dem Herrn, um keinen Stress zu haben. Allerdings war das so, dass der Herr also verboten hatte, dass man ihm auf den Höhen opfert. Er hatte gesagt, man soll nur an dem Platz, den er erwählen wird, ihm opfern. Und daran können wir für uns natürlich erkennen, dass ein Gottesdienst auch dann falsch sein kann, wenn er dem Herrn gewidmet ist, wenn man ihn aber falsch nach eigenen unbiblischen Vorstellungen durchführt. Also es reicht nicht einfach zu sagen, ja, das ist dem Herrn geweiht und dafür werde ich jetzt hier, wenn wir alle tanzen und Party machen, das ist dann hier eine Party für den Herrn oder so, das ist nicht biblisch. Ne? Und andere, es ist natürlich in vielen Gemeinden heutzutage auch so, dass sie, sag ich mal, vielleicht vom biblischen Ablauf abgewichen sind und mehr so ihre eigene Partygemeinde aufbauen oder so, damit sie auch vielleicht Leute aus der Welt anziehen möchten. Ist vielleicht gut gemeint, ne? Vielleicht haben die Leute auch gut gemeint, auch wir opfern ja den Herrn, aber war nicht wohlgefällig dem Herrn, wenn die auf den Höhen geopfert haben. Ne? Und so müssen wir auch darauf achten, wenn wir für den Herrn tun, das auch biblisch ist. Tja, dann steht geschrieben, und Manasse legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in seinem Haus und sein Sohn Ammon wurde König an seiner Stadt. Und jetzt kann man sagen, trotz aller bösen Taten, die Manasse einst getan hatte, war er bei seinem Tod ein errettetes Kind Gottes, weil er in seinem Leben noch rechtzeitig die Gelegenheit nutzte, um sich zum Herrn zu bekehren. Das ist das Leben von Manasse gewesen. Aber ich will noch kurz in den Nachgang eingehen. Wir sehen dann hier, was aus seinem Sohn Ammon nämlich wurde. Wir haben mal gesehen, Manasse hatte sich am Ende seines Lebens doch oder irgendwann in seinem Leben bekehrt und war gerettet gewesen und hat 55 Jahre lang regiert. Er hatte also eine lange Zeitspanne, in der er sich bekehren konnte, in der er nochmal umkehren konnte zum Herrn, in der er Zeit gegeben hatte, nachzudenken. Und jetzt können wir sehen, was mit seinem Sohn Ammon war. Er folgte nämlich nicht dem späten, sondern dem frühen Manasse, kann man sagen. Dort steht geschrieben, 22 Jahre, also in 2. Chronik 33, 21 bis 25, 22 Jahre war Ammon alt, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Ammon opferte allen Götterbildern, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Und er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sein Vater Manasse sich gedemütigt hatte, sondern er, Ammon, vermehrte die Schuld. Und seine Knechte verschworen sich gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Und das Volk des Landes aber schlug alle, die sich gegen den König Ammon verschworen hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. Zum einen sehen wir hier also, Ammon hatte nur 2 Jahre Zeit und dann war vorbei für ihn. Der konnte nicht irgendwie 55 Jahre lang regieren und sich dann im Nachhinein vielleicht nach 10 Jahren oder so bekehren. So viel Zeit hat er gar nicht gehabt. Der hätte nur diese 2 Jahre gehabt, die er hätte nutzen müssen, um sich zum Herrn zu bekehren. Und während Manasse in feindliche Gefangenschaft riet, um nachzudenken, er hat also etwas erlebt, damit er nachdenken konnte. Dieser Ammon war ein König und auf einmal kamen Leute und haben ihn getötet und dann ist er in die Hölle gekommen. Also, wir sehen hier, dass nur weil ein Mensch die Möglichkeit hat, lange zu leben, in Sünde zu leben, Böses zu tun, und man sieht an ihm, oh, der hat sich mit 70 noch bekehrt vielleicht, oder hat sich mit 80 bekehrt, das heißt nicht, dass du auch diese Möglichkeit hast, dass ich auch diese Möglichkeit habe, oder dass jemand anderes die Möglichkeit hat. Für uns gläubige Christen natürlich heißt das nur, wenn wir sündigen und böse sind, dass Gott uns hier auf der Erde richtet. Das kann sein, dass ein Bruder böse Sachen tut und der Herr, der wird ihn 100% züchtigen, aber er kann nochmal umkehren und was für den Herrn tun. Und wir als gläubige Christen können böse Sachen machen und der Herr tötet uns und holt uns direkt ins Reich Gottes, weil wir hier auf der Erde zu schlechtes Zeugnis sind oder so. Und bei Ungläubigen ist das natürlich noch viel schlimmer. Bei Ungläubigen kann sein, dass der eine Ungläubige, der hat noch sehr, sehr lange Zeit und wird sich vielleicht bekehren oder nicht im hohen Alter. Und der andere Ungläubige, der ist in seiner Blüte mit 20 und sagt, jetzt werde ich richtig hier gottloses Leben führen, ich werde alles machen, was ich möchte, ich werde mich mal den Philosophien oder den Praktiken zuwenden, dann sagt er, nee, wirst du nicht, tschüss, vorbei, bist tot, kommst in die Hölle, kommst nicht mehr raus, vorbei. Darum müssen wir es ernst nehmen. Wir wissen nicht, wie lange unsere Gnadenzeit ist, für niemanden. Darum sollten wir so schnell wie möglich uns zum Herrn bekehren, wie auch geschrieben steht, heute ist der gute Tag, heute ist die Gelegenheit, sich zu bekehren. Wir können nicht das verschieben, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt noch in einer Stunde hier sind. Darum ist wichtig, dass wir am Ende unseres Lebens gerettet sind. Und zum Schluss möchte ich hier nochmal zeigen, denn das kommt ein bisschen später, also Ammon wurde getötet, dann wurde sein Sohn Josia König, der war extrem dem Herrn zugewandt, der hat geeifert, wie kein anderer König vor ihm geeifert hat, also ein sehr, sehr guter König, aber eines Tages hat dieser König sich in den Krieg eingemischt, der ihn nichts anging, als Necho gegen Assyrien gezogen ist, um in den Krieg zu gehen, hat Josia sich eingemischt und wollte gegen Pharao Necho kämpfen und Necho hat gesagt, lass ab von mir, ich will nicht mit dir kämpfen. Ich bin gekommen, um gegen König von Assyrien zu kämpfen. Gott hat gesagt, ich soll das machen, lass ab von mir. Und Josia hat sich in diesen Krieg eingemischt, hat Necho angegriffen und dann haben die Bogenschützen Nechos Josia getötet. Und da steht auch geschrieben, Josef hörte nicht auf die Stimme Nechos, die von Gott kam, also dass Gott hat ihm gesagt, dass er das machen sollte. Und dann ist Josef auch gestorben. Josef war gerettet, aber auch ein sehr guter, gläubiger König ist dann am Ende hier auf der Erde früher gestorben, weil er nicht gehorsam dem Wort Gottes gegenüber war und sich einfach in Kriege eingemischt hat, die ihm nichts anging. Und nach Josef kam dann sein Sohn erstmal Joachim hieß er, und Joachim wurde dann von Pharao Necho nach 3 Monaten ersetzt durch Joachim. Also der hieß eigentlich Eliakim. Das ist auch interessant, Pharao Necho ist ein Ägypter gewesen und der Sohn von Josef hieß Eliakim, der von Necho zum König gemacht wurde, das heißt Jahwe Gott erhöht, und wurde dann Joachim genannt, das heißt Jahwe erhöht. Also Necho hat den Namen Gott in Jahwe dann, also hat diesen Sohn Josefs nicht mehr gesagt, Gott erhöht, einfach allgemein Gott erhöht, sondern hat gesagt, ganz konkret, Jahwe erhöht. Aber war interessant, in Bezug auf Pharao Necho hier, dass er den Namen Jahwe erhöht gegeben hat. Nicht irgendwie nach einem ägyptischen Gott oder so. Pharao Necho hat ja auch gesagt, Jahwe, also Gott hat zu mir gesagt, ich soll eilen. Hatte vielleicht auch eine Beziehung zum Herrn, der Pharao Necho. Und Joachim, das ist auch auf Deutsch heute ein ganz richtig deutscher Name, den wir kennen, nicht? Joachim. Hört sich richtig deutsch an, so wenn wir darüber nachdenken, aber das ist Joachim eigentlich aus der Bibel. Ja, also das heißt, das ist jetzt einer der letzten Könige, noch nicht der absolut letzte, Zedekia ist dann der letzte, aber Zedekia hat schon regiert, während Babylon eigentlich regiert hat über Juda, und Juda war gar nicht mehr richtig unabhängig, zum Großteil, kann man im Buch Jeremia nachlesen. Lesen wir mal also, was jetzt mit Joachim passiert ist. 25 Jahre war Joachim alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Sebuda, die Tochter Pedajas aus Ruma, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was seine Väter getan hatten. Und dann in 2. Könige 34, 1-4 steht was Wichtiges geschrieben. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf, und Joachim war 3 Jahre sein Knecht. Dann wandte er sich wieder ab und empörte sich gegen ihn. Und der Herr sandte gegen ihn Streifscharen der Chaldäer und Streifscharen Arams und Streifscharen Moabs und Streifscharen der Söhne Ammon. Er wandte sie gegen Juda, um es zugrunde zu richten, nach den Worten des Herrn, dass er durch seine Knechte die Propheten geredet hatte. Ja, nach dem Befehl des Herrn geschah das gegen Juda, um es von seinem Angesicht zu entfernen, wegen der Sünden Manasses, nach allem, was er getan hatte, auch wegen des unschuldigen Blutes, das er vergossen hatte, sodass er Jerusalem mit unschuldigem Blut angefüllt hatte. Das wollte der Herr nicht vergeben. Wir sehen also, König Manasse ist selber zwar gerettet gewesen am Ende seines Lebens. Und der Herr hat dieses Gericht, was Manasse über Jerusalem herbeigeführt hat. Also Manasse war ja König. Und er hat diese Sünden gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, dafür gibt es 100% Gericht, hat der Herr gesagt. Und als König Josia kam, hat der Herr das Gericht verschoben, weil Josia ein gottesfürchtiger König war. Und er hat gesagt, Josia, du hast vor mir geweint, du hast zu mir gebetet. Ich werde dieses nicht über dich kommen lassen, solange du hier herrschst. Zu deinen Lebzeiten wird das nicht mehr passieren. Aber diese Sünden, die angehäuft wurden in dem Königreich Juda, die hatte der Herr nicht vergessen. Und was Manasse angerichtet hat, das konnte nicht mehr vergeben werden vom Herrn. Und das würde zur Vernichtung Judas führen, sobald wieder ein richtig gottloser König da sein würde für längere Zeit. Und das ist natürlich auch eine Warnung an unsere Nation. Wenn wir darüber nachdenken, dass jedes Jahr 100.000 Kinder ermordet werden hier in Deutschland mit Abtreibung und das seit Jahrzehnten läuft, da kann man sich sicher sein, das wird der Herr nicht mehr vergeben. Und darum müssen wir auch aufpassen, was wir tun. Es gibt Dinge, die dafür sorgen, dass wir vielleicht am Ende gerettet werden, aber die so ein Gericht nach sich bringen, dass man nicht mehr abwenden kann. Ja, darum in Manasses Leben sehen wir Gnade, dass selbst der übelste und böseste Mensch, den man sich so ziemlich vorstellen kann, noch gerettet werden kann. Aber wir sehen auch, das wird Konsequenzen hier auf der Erde haben. Und darum lasst uns daran denken, dass wir lieber wie König Hiskia sein möchten und dem Herrn vertrauen möchten wie kein anderer König und wie König Josia sein möchten und den Herrn eifern wie kein anderer König und von deren Fehlern, zum Beispiel den Stolz, den Hiskia gegenüber den Babyloniern hatte, oder die Einmischung in Kriegen, die nichts angehen, die König Josef hatte, ablassen und uns daran Vorbilder nehmen. Und dann können wir auch fröhlich durch dieses Leben ziehen und fröhlich ins Reich Gottes einziehen und ewig beim Herrn Jesus Christus sein. Amen.